Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Im zweiten Teil unserer Sommerserie über Attraktivität geht es heute um den heiligen Schein der Schönen. Wer attraktiv ist, hat viele Vorteile, weil wir unbewusst unterstellen, sie oder er sei auch intelligent, ehrlich, vertrauenswürdig und so weiter. Dass diese Zuschreibungen keine Grundlage haben, dass Attraktivität nichts über den Charakter aussagt, ändert nichts an diesem Automatismus, der sich in unserem Gehirn abspielt. Das hat nicht zuletzt Folgen für die Demokratien. Aus gutem Grund stimmen Wahlkampffotos nur selten mit dem realen Erscheinungsbild einer Kandidatin oder eines Kandidaten überein. Wie stark Wähler tatsächlich Kompetenz gewichten und wie stark Attraktivität, berichtet Mirko Smiljanic.
Berlin, 18. März 2022. Außenministerin Annalena Baerbock skizziert sicherheitspolitische Fragestellungen.
Von Berlin bis nach Kiew bzw. zur ukrainischen Grenze ist es ungefähr so weit wie von Flensburg nach Freiburg. 10 Autostunden. 10 Autostunden, die man normalerweise einfach...
Paris, 9. Mai 2022. Staatspräsident Emmanuel Macron umreißt Ideen zur Zukunft Europas.
Ce que vous avez fait et qui est inédit, c'est d'être pleinement associé à la conception à un moment de défi historique et de créer par la délibération collective l'intelligence du débat, la confrontation d'idées.
Annalena Baerbock und Emmanuel Macron zählen zu einer neuen Generation von Politikerinnen und Politikern. Jung, dynamisch, durchsetzungsfähig und attraktiv. Den letzten Punkt unterschreibt vielleicht nicht jeder oder jede. Baerbock und Macron unattraktiv zu nennen, wäre aber wohl falsch. Was aber hat diese Kategorie überhaupt hier zu suchen? In Zeiten von MeToo und ständiger Gefahr sexistischer Übergriffe. Erstaunlich viel. Die Kernfrage lautet, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Attraktivität von Politikerinnen und Politikern und dem Wahlerfolg? Stimmt die Formel, je attraktiver, desto mehr Stimmen?
Ja, zumindest wenn man unseren Studienergebnissen und dem der Kolleginnen und Kollegen glauben darf, ja, ist das durch die Bank weg so, dass attraktive Kandidierende gegenüber ihrer weniger ansehnlichen Konkurrenz einen systematischen Vorteil haben.
Ulrich Rosar, Professor für Soziologie an der Universität Düsseldorf. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind Attraktivität oder Schönheit genau? Liegt beides nicht im Auge des Betrachters? Nein, lautet die wenig romantische Antwort. In den westlichen Industrienationen hat sich ein stabiler Konsens darüber herausgebildet, was für die meisten Menschen attraktiv ist.
Grundsätzlich gilt, zumindest in unserer Gesellschaft, schlank zu sein, eine glatte Hauttextur zu haben, also keine Pickel zu haben, keine Hautnarben zu haben, zum Beispiel von Akne. Symmetrie des Gesichtes, markante Wangenknochen, bei Frauen halt gerne höher angesetzt. Bei Männern ist es zusätzlich das markante Kinn. Frauen sollten typischerweise ein herzförmiges Gesicht haben. Das bedeutet, da ist so eine leichte Beimischung des Kindchenschemas. Das sollten Männer ausgerechnet nicht haben. Also die sollten dann wirklich markant erscheinen. Für Männer ist Körpergröße zudem ein wichtiges Merkmal. Je größer, desto besser im Grundsatz. Für Frauen ist es zudem Schlankheit und Jugend.
Auf manche mögen die von Ulrich Rosar aufgelisteten Schönheitskriterien desillusionierend wirken, hat man doch das Gefühl, wo Gala, Cosmopolitan und andere Frauenzeitschriften stehen Pate. Dr. Sebastian Jeckle, Attraktivitätsforscher am Seminar für wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg, kann diesen Stereotypen aber auch positive Aspekte abgewinnen.
Zum großen Teil liegt das sicherlich daran, dass wir Menschen im sozialen Miteinander sehr leicht und eigentlich immer und unbewusst über Aussehen, aber auch über zum Beispiel die Stimme von anderen, von uns begegnenden Menschen, immer automatisch Rückschlüsse über diese Menschen anstellen.
Und diese Rückschlüsse über uns fremde Menschen müssen möglichst schnell erfolgen, sozusagen in Echtzeit. Sind sie freundlich oder feindlich gesinnt, kompetent oder inkompetent, krank oder gesund? Der letzte Punkt, das Erkennen von Gesundheit und reproduktiver Fitness, spielt zumindest bei politischen Wahlen allerdings keine Rolle mehr. Was aber geschieht im Gehirn einer Wählerin oder eines Wählers genau, wenn sie und er von der äußeren Hülle des Politikers bzw. der Politikerin auf innere Fähigkeiten, Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Durchsetzungsfähigkeit schließen? Forschende nutzen dafür den Begriff des Halo- bzw. Heiligenscheineffektes. Dr. Lena Masch, Politikwissenschaftlerin am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität Berlin.
Wenn die Attraktivität positiv wahrgenommen wird, dann wird auch diese positive Wahrnehmung auf andere Eigenschaften übertragen. Also es geschehen ohne Kenntnis von weiteren Informationen Zuschreibungen auf anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit oder die Kompetenz in bestimmten Politikfeldern.
Politikerin X ist attraktiver als ihre direkte Konkurrentin Y, also wird sie mich als Ministerin oder Abgeordnete besser vertreten.
Wir selbst würden sagen, wir haben eine rationale Wahlentscheidung getroffen. Wir haben uns sozusagen informiert und dann zu einem Ergebnis gekommen und deswegen ist diese Person jetzt die für mich bessere. Faktisch ist es aber so, unbewusst sind es eben Äußerlichkeiten, von denen wir dann Rückschlüsse ziehen, ob diese Person irgendwie geeignet ist oder nicht.
Der Halo-Effekt wirkt sich aber auch auf den Träger des Heiligenscheins selbst aus.
Wenn dann einer Person häufiger so positive Zuschreibungen zuteil werden, wird über die Selbsterfahrung auch einfach eine Art Selbstbewusstsein generiert, das dann wiederum dazu führt, dass Personen selbstbewusster auftreten können, dass sie einfach mit mehr Optimismus an Aufgaben gehen.
Mit der Folge, dass sie kompetenter wirken. Zumindest in Deutschland ist dieser Effekt durchaus von großer Bedeutung, so der Freiburger Attraktivitätsforscher Sebastian Jeckle.
In Deutschland ist es so, dass Attraktivität und wahrgenommene Kompetenz sich etwa die Waage halten. Die wirken beide positiv. In den USA ist es so, dass es ausschließlich die wahrgenommene Attraktivität ist. Die Kompetenz spielt dort keine Rolle.
Eine Analyse der Wahlergebnisse attraktiver und weniger attraktiver Kandidatinnen und Kandidaten belegt die enorme Bedeutung des Halo-Effektes.
Bei der Wahl 2013, bei der Bundestagswahl, da konnte ein Kandidat, der im Gegensatz zum direkten Gegenkandidaten von allen für attraktiver gehalten wurde, etwa 2,4 Prozentpunkte mehr Stimmen einfahren. 2017 waren es dann schon 3,8 Prozentpunkte. Und in den USA bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus, da waren es sogar 12 Prozentpunkte Unterschied zwischen dem sozusagen von allen für attraktiver gehaltenen und dem von allen für nicht so attraktiv gehaltenen Kandidaten.
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen bekommt die Debatte um direkt gewähltes politisches Spitzenpersonal hohe Brisanz. Was, wenn ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin tatsächlich direkt vom Volk gewählt würde? Hinge der Wahlausgang von Schönheitskriterien ab? Ob Politikerinnen und Politiker nur inszeniert oder auch in der Realität attraktiv sind, spielt übrigens keine Rolle, so der Düsseldorfer Soziologe Ulrich Rosar.
In der Tat ist es auch eher dieses medial transportierte Bild und weniger der persönliche Kontakt. Ich glaube, Sie gehören tatsächlich zu einer Minderheit, wenn Sie ein, zwei, drei PolitikerInnen schon mal persönlich getroffen haben. Aber dieses mediale Bild wirkt halt eben genauso, als wären wir ihnen persönlich begegnet, mit dem Zusatz, dass da natürlich in gewisser Weise Gestaltungsmöglichkeiten sind. Also Politikerinnen und Politiker könnten darauf achten, wie sie sich in Szene setzen. Das haben sie natürlich nicht vollständig unter Kontrolle, weil wenn sie irgendwo öffentlich auftreten, ist es nicht unbedingt unter ihrer Kontrolle, wo die Kameras positioniert sind.
Untrainierte und beratungsresistente PolitikerInnen sind häufig zentrale Schwachstellen bei Wahlkämpfen. Ihre optische Wirkung auf Plakaten dagegen kann Photoshop maßgeblich beeinflussen. Übertreiben sollte man es aber nicht.
In Vorlesungen nutze ich immer gerne ein Bild einer Kandidatin aus dem Bundestagswahlkampf 2009 war das. Wenn man dort das offizielle Wahlkampffoto und das Bild, das dann später von ihr auf der Bundestags-Homepage nebeneinander hält, kommt man nicht auf die Idee, dass das dieselbe Person ist.
Politiker und Politikerinnen könnten aber auch ganz anders mit dem Thema Attraktivität umgehen. Warum und für wen soll er oder sie gut aussehen? Warum es nicht mal mit Nonkonformismus versuchen?
Ich denke jetzt hier auch mal an Anton Hofreiter zum Beispiel, der ja ganz offen sozusagen damit kokettiert, dass er sich aus Mode- und Kleidervorschriften und so überhaupt nichts macht. Der genau dadurch gewissermaßen zu einer Marke auch geworden ist und damit einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und das ist eben auch was Wichtiges in der Politik heutzutage.
Attraktive Kandidatinnen und Kandidaten bekommen mehr Stimmen als ihre weniger attraktive Konkurrenz. Da läge es doch auf der Hand, Politikerinnen und Politiker zu casten. Für große Parteien schließt Ulrich Rosar das aus. Die Ochsentour durch die Parteigremien ist fast immer Voraussetzung für politische Karrieren. In gewisser Weise ist sie damit auch eine einigermaßen verlässliche Instanz für Kompetenz. Bei kleinen Parteien sieht es etwas anders aus.
Die kleineren Parteien neigen zum Beispiel nicht selten dazu, junge, besonders attraktive Frauen und Männer in den Wahlkreisen aufzustellen, weil das wirkt sich auch auf die Zweitstimme aus. Also es ist nicht nur so, dass attraktive Kandidatinnen und Kandidaten die Erststimmenanteile beeinflussen, sondern eben auch die Zweitstimmenanteile. Und da scheint eine gewisse Strategie dahinter zu sein.
Besorgniserregend muss das nicht sein. Man sollte nur die Mechanismen kennen und vielleicht auch mal ein Wahlprogramm lesen.